Dimensionen, die Welt der Wissenschaft.
Ich habe noch niemanden erlebt, der den Drang zur Selbstperfektionierung bei einem wunderbaren Pianisten, bei Picasso, bei Albert Einstein, bei Goethe oder bei Beethoven getadelt hätte. Aber sobald man die Frage abstrakt stellt, klingen kritische Töne an.
Der optimierte Mensch.
Es ist natürlich so, dass ein total optimiertes Gehirn, dass es das wahrscheinlich gar nicht geben kann. Das heißt, man kann mit allem, was man versucht, an Manipulationen ja immer nur in bestimmte Funktionen eingreifen. Man kann nicht in alle gleichzeitig eingreifen.
Wie verändert der Umbau des Körpers unser Menschenbild?
Soziale Bewegungen haben dafür gekämpft, dass man sich von den Normen befreit. Die Gegenwart ist eher so, dass einzelne Menschen versuchen, sich ihre Körper so zurecht zu schnippeln, zu machen, zu bearbeiten, auf dass sie zu bestimmten Normen passen.
Ein Bericht vom 19. Ernst-Mach-Forum in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften von Martin Bernhofer.
Busen, Bauch oder Nase. Die Zahl der Schönheitsoperationen steigt ständig. Die Grenzen zwischen Gesundheits- und Schönheitsbewusstsein und einer Steigerung des persönlichen Marktwerts sind dabei schwer zu ziehen. Der Mensch ist nicht mehr das Maß aller Dinge. Anti-Aging-Medizin, biotechnologische Eingriffe in das Genom und vielversprechende Neurotechnologien sollen ihn verbessern und seine Leistungen optimieren. Dadurch verändert sich nicht nur unser Menschenbild. Es könnte auch der gesellschaftliche Druck stärker werden, Menschen nicht mehr über ihren individuellen Wert, sondern vor allem als Humanressourcen für eine Leistungsgesellschaft zu bestimmen. Ausgangspunkte der Diskussion im Ernst-Mach-Forum am Mittwochabend waren die Fragen: Woher kommt die Obsession für die Perfektionierung? Und welche Interessen verbinden sich mit dem Ziel, den menschlichen Körper umzumodeln und neu einzurichten?
Die Entgrenzung der Medizin.
Unsere Vermutung war, dass Phänomene wie Anti-Aging, Schönheitschirurgie, prädiktive Gen- und Pränataldiagnostik, Doping im Breiten- und Leistungssport, aber auch der Gebrauch von Prozac oder Ritalin Ausdruck eines neuen Schubes der Medikalisierung sind, den moderne Gesellschaften aktuell durchlaufen.
Sagt Willi Viehhöfer, Soziologe an der Universität Augsburg und Herausgeber eines Bandes über die Entgrenzung der Medizin, von der Heilkunst zur Verbesserung des Menschen. Die Optimierung der körperlichen und geistigen Fähigkeiten gesunder Menschen wird zu einem vielversprechenden Einsatzgebiet mit neuen Marktchancen für Technologien, Serviceleistungen und pharmazeutische Präparate.
Zum einen scheint uns, als würde aufgrund vieler neuer technischer und diagnostischer Optionen die Unterscheidung von gesund und krank immer mehr verschwimmen. Man denke da zum Beispiel an die Möglichkeiten der prädiktiven Diagnostik. Zweitens haben sich auch die Unterscheidungen von Heilung und Therapie, denn Therapie heißt im Grunde Dienst, aber auch von Therapie und Verbesserung haben sie an Bedeutung zugenommen, obwohl auch hier diese Unterscheidungen interpretationsbedürftig und würdig sind. Drittens sind auch neue Protagonisten der Medikalisierung auf den Plan getreten. Nicht mehr nur die Schulmedizin definiert, was Medizin nicht ist, was Therapie meint oder meinen sollte, was der Optimierung bedarf oder auch nicht, sondern auch die Pharmaindustrie, ein Beispiel aus Italien, Zellulitis wird dort zur Krankheit erklärt, die man therapieren kann. Das Versicherungswesen, die Medien, Shows, wo Schönheitsoperationen vorgeführt werden, aber auch Patientenorganisationen, Gesundheitsbewegungen und schließlich auch das Individuum selbst beteiligen sich an dem Prozess der Medikalisierung. Ein Stichwort ist dabei die Selbstmedikalisierung.
Viehhöfer beschreibt aktuelle Trends, die den Schub der Entgrenzung und Ausweitung der Medizin prägen. Dahinter werden auch unterschiedliche Formen der Optimierung sichtbar.
Erstens die Ausweitung von medizinischen Diagnosen auf Verhalten und menschliche Eigenschaften, die bislang nicht in medizinischen Termini verstanden wurden. Beispiel: aus einer ganz normalen Schüchternheit wird zunehmend eine krankhafte Sozialphobie, die behandlungswürdig erscheint. Zweitens eine Krankheits unabhängige Verbreitung medizinischer Techniken ist zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um eine Ausweitung des herkömmlichen Therapiebegriffes. Hierzu zählt sicherlich die ästhetische Chirurgie, die auf unterschiedliche Weise und zu unterschiedlichen Zielsetzungen auf eine Optimierung des Körpers zielt, wesentlich aber auch zur Veränderung menschlicher Selbstwahrnehmung und Identität beitragen kann. Optimierung des Körpers kann hier zum Modell der Optimierung beruflicher Erfolgschancen werden.
Eine weitere Entwicklung führt zur zeitlichen Entkoppelung von Diagnose und Krankheitssymptomen, Störungen und Beschwerden.
Was als krank gilt, wird zunehmend auf mögliche Risikofaktoren, Übergewicht, Genmutationen oder Blutfettwerte verlagert. In diesem Zusammenhang versteht sich die Rede vom sogenannten gesunden Kranken. Einer optimierten Diagnostik steht hier häufig allerdings das völlige Fehlen von Therapiemöglichkeiten gegenüber. Hinzu kommt auch, dass die Deutung von Therapie hier ausgedehnt wird. Denn nun werden etwa Cholesterinwerte, die selbst noch keinen Krankwert haben, behandlungsbedürftig. Optimierung zielt hier im Grunde auf eine Optimierung des gesamten Lebensstils. Das gilt eben für viele Ausprägungen der Anti-Aging-Medizin, nicht diejenigen, die allerdings das Alter als solches überwinden möchten und dann von tausendjährigen Menschen fabulieren. Viertens und letztens könnte man von einer direkten Perfektionierung des Körpers sprechen, über das bislang als normal oder natürlich empfundene Maß hinaus. Dies findet sich zum Beispiel bereits beim Blutdoping im Hochleistungssport realisiert.
Normal, schön, von Selbstgestaltung und Selbstunterwerfung.
Die plastische Chirurgie boomt. Schönheitsmedizinische Eingriffe sind aber nicht nur ein modisches Phänomen, das unter die Haut geht. Schönheit und Perfektion werden zum neuen Standard einer Normalität, der Mann und Frau sich schwer entziehen können. Die individuelle Optimierung geht Hand in Hand mit einer Unterwerfung unter fremdbestimmte Normen und kommerzielle Interessen, sagt die Soziologin und Genderforscherin Paula Irene Willer von der Universität München.
Diese Frage, wie wir mit unseren Körpern umgehen, ist eine, die die Moderne wesentlich berührt und in der Moderne eine wesentliche Rolle spielt. Ich jetzt in der Kurzfassung würde ich das gerne auf die sehr bündig formulierte Fassung bringen, dass meines Erachtens das Kantsche Aufklärungsdiktum, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, auch gegolten hat seit Ende des 18. Jahrhunderts, aber in der Gegenwart besonders gilt, habe den Mut, dich deines eigenen Körpers auch zu bedienen. Und was ich damit meine, ist, dass wir in der Gegenwart infolge von Individualisierungs-, von Reflexivierungs-, von Aufklärungsprozessen zunehmend bewusst an unseren Körpern arbeiten, also zunehmend weniger gesellschaftlich ein Körperverhältnis haben, das heißt, wir sind unseren Körpern ausgeliefert. Dieses Verhältnis zu unseren Körpern, das reflexiviert sich, das heißt, es wird verfügbar, unsere Körper werden uns zunehmend bewusst, willentlich auch verfügbar.
Über die Schönheitschirurgie hinausgehend verbindet die Soziologin Paula Irene Willer die ästhetische Formung des eigenen Körpers mit den Leitbildern der Frauenbewegung.
Insbesondere in der zweiten Frauenbewegung, also in den 1970er und 80er Jahren, war die Auseinandersetzung mit Körperaspekten, mit Körperfragen, Sexualität, Gewalt, Abtreibung, Schönheit ein absolut zentrales Thema. Und dass mein Bauch mir gehört, war ein zentrales Motto. Und dieses Motto, und das finde ich hochinteressant und sehr diskussionswürdig, dieses Motto oder dieser Anspruch darauf, zu einem selbstermächtigten Menschen zu werden, auch darüber, dass man sich des eigenen Körpers bedient. Dieser Anspruch lebt heute fort und heißt in den Medien beispielsweise, mein Bauch gehört mir und deswegen lasse ich mir das Fett daran absaugen.
Das Leiden daran, dass der eigene Körper nicht den gesellschaftlich dominierenden Normen entspricht, führt, so Paula Irene Willer, dazu, dass zahlreiche Frauen und zunehmend auch Männer ihren Körper intensiv und immer tiefergehender bearbeiten.
Die Studien, die es gibt mit Menschen, die sich sogenannten Schönheits-OPs unterziehen, zeigen zum einen, welches massive individuelle Leid hinter diesen Entscheidungen steht. Und da müssen wir uns als Gesellschaft fragen, was tun wir Menschen an, dass Menschen sich derart sozusagen unglücklich mit ihren eigenen Körpern fühlen. Also welche Leidensgeschichten dahinter stehen und auch wie schwer sich die Menschen diese Entscheidung machen, sich unters Messer zu legen. Das sind keine frivolen, leichtsinnigen Entscheidungen. Und ich finde, es gilt unbedingt ernst zu nehmen, welche Selbstermächtigung, also welche Wahl und welches Selbstbewusstsein sozusagen in dieser Entscheidung steht. Und zugleich ist das selbstverständlich auch eine Form der Selbstunterwerfung unter bestimmte Normen.
Zugriff auf das Gehirn. Zwischen Therapie und Optimierung.
Direkte Eingriffe in das menschliche Gehirn für diagnostische oder therapeutische Zwecke waren lange tabuisiert, außer im Rahmen lebensrettender Operationen, sagt Henning Scheich, Professor am Leibniz-Institut für Neurobiologie in Magdeburg. Die Vorstellung, mit Sonden in tiefere Hirnstrukturen vorzustoßen, galt lange als zu riskant und ethisch nicht vertretbar. Neue Erkenntnisse der experimentellen Hirnforschung wecken die Hoffnung, dass der Nutzen größer, die Nebenwirkungen aber geringer sein könnten, als von Kritikern lange angenommen wurde.
Das ist auch bei chronischer Epilepsie der Fall. Da kann man eben also diese überschießende epileptische Aktivität im Gehirn dämpfen. Bei Depressionen gibt es inzwischen Versuche, die aber noch nicht ganz weit gesehen sind, und bei Sucht auch. Wir haben in Magdeburg vor 3 Jahren damit begonnen, massivst alkoholsüchtige junge Menschen, die also 5 Entzüge schon hinter sich hatten, die sozusagen körperlich langsam am Abnippeln sind. Und da haben wir die Genehmigung gekriegt, solchen Leuten in einem Zentrum, was etwas mit Suchtentstehung zu tun hat, also so eine Elektrode einzupflanzen. Und wir haben in der Zwischenzeit 8 Fälle, die wir trocken gekriegt haben.
Neurotechnologische Behandlungsmethoden sollen auch Ausfälle im Gehirn kompensieren. Neuronale Aktivitäten werden dazu an anderen Stellen aktiviert oder unterdrückt. Weitere Therapieziele für einen solchen Einsatz sind schon absehbar, so Henning Scheich.
Wie beispielsweise Alzheimer im Frühstadium, wo wir versuchen, durch so Hirnstimulationen über das Dopaminsystem, also diesen Neurotransmitter, der etwas mit interner Belohnung, Gedächtnis und so weiter zu tun hat, da was bei diesen Leuten zu bewirken.
Diese Art der Therapie, ist Henning Scheich überzeugt, wird die Neurologie und Psychiatrie revolutionieren. Unerwünschte Nebeneffekte würden sich durch die Miniaturisierung von Sonden und genauere Zielberechnung mit bildgebenden Verfahren zunehmend reduzieren lassen. Persönlichkeitsverändernde Effekte, die in Zusammenhang mit der tiefen Hirnstimulation festgestellt wurden, etwa der Eindruck, ferngesteuert zu sein, ließen sich dadurch verringern.
Wenn man kompensatorisch an einer ganz bestimmten Stelle im Gehirn bei Zellen, die eine ganz bestimmte Aufgabe haben, da eingreift, dann begrenzt man den therapeutischen Effekt genau auf das, was man will. Ein Gehirn besteht eben aus Hunderten von kleinen Subsystemen, also Zellanhäufungen, die irgendwas Bestimmtes tun, die auch alle ausfallen können. Und deshalb ist diese Art von gewöhnungsbedürftiger Therapie, sozusagen Draht im Kopf zu haben, genau das, was das Gehirn eigentlich selektiv beeinflussen kann, im Sinne von Defekten, von Kompensationen. Und wir müssen uns, glaube ich, an diese Dinge gewöhnen. Und eine andere Prothetik, die kennen Sie ja sicher auch alle, die einen unglaublichen Erfolg hat. Und da können Sie die Leute auch nicht mehr unterscheiden. Das sind die Hörprothesen, nicht? Wo der Ausfall des Innenohrs durch eine Prothese überbrückt wird, die eben auch elektrisch den Hörnerven stimuliert. Und zwischenzeitlich laufen etwa 400.000 Leute mit diesen Sachen rum, die sie von einem Hörgerät von außen gar nicht unterscheiden können.
Ob diese positiven Effekte auch für alle künftigen therapeutischen Ziele im Gehirn gelten, bleibt offen. Fragen nach den Grenzen dieser Therapien und den Folgen für das menschliche Selbstverständnis sind eine Herausforderung, die nicht von der Hirnforschung allein zu bewältigen ist.
Da offensichtlich bei den bisherigen Anwendungen die Leute sich nicht manipuliert vorkommen, sondern kooperativ sozusagen diese Dinge empfinden und im Allgemeinen mit relativ wenig Nebenwirkungen Nutzen daraus machen, werden wir uns daran gewöhnen. Es wird die Menschheit verändern, ganz sicher, diese verschiedenen Dinge. Und die einzige Frage ist, wie wir mit diesem veränderten Bild umgehen, nämlich dass kausale Eingriffe in unsere Hirnmaschinerie an ganz bestimmten Stellen sozusagen subjektive Phänomene produziert in der Selbstwahrnehmung und auch nach außen wahrnehmbar, also sich im Prinzip wie eine Maschine verhält, die man in bestimmter Weise beeinflusst, aber natürlich in dem Sinne keine Maschine ist, weil sie diese Subjektivität erzeugen kann. die auch verletzlich ist.
Ein radikales Optimieren bestimmter Funktionen im Gehirn durch Neurointerventionen hat ein hohes Risiko, dass anderswo in diesem hochkomplex ausbalancierten System etwas durcheinander kommt.
Nicht nur psychisch Kranken werden Medikamente verschrieben, die auf das Gehirn wirken. Immer mehr gesunde Menschen greifen zu Mitteln, die ihre mentale Leistungsfähigkeit oder ihre Stimmung verbessern sollen. Ansätze dazu werden unter dem Begriff des Neuro-Enhancements zusammengefasst. Ein viel diskutiertes Memorandum, das unter dem Titel »Das optimierte Gehirn« veröffentlicht wurde, sprach sich bereits im Jahr 2009 gegen ein Verbot von Neuro-Enhancement-Präparaten aus. Entscheidungsfähige Menschen sollten selbst über ihre Psyche bestimmen können. Der Hamburger Rechtswissenschaftler Reinhard Merkel, seit kurzem auch Mitglied der Deutschen Ethikkommission, war einer der Experten, die dieses Memorandum formuliert haben. An den Kernaussagen hält er trotz aller Kritik fest.
Die Optimierung des Individuums ist nicht nur nichts Verdächtiges, das stelle ich mal so apodiktisch dahin, sondern nach Immanuel Kant eine Pflicht der Person gegen sich selbst, eine moralische Pflicht. Die Optimierung der Gesellschaft nimmt Züge an, die den Einzelnen sozusagen subsumieren unter Maschinerien, denen er nicht mehr gewachsen sein mag. Da gibt es allerlei kritische Anmerkungen zu machen, die kennt jeder. Das dürfte aber weniger an den neuen Methoden und an den neuen Diskussionen zur Selbstoptimierung liegen, als vielmehr an dem wirtschaftlichen System der Konkurrenz innerhalb der Nationalstaaten und zwischen den Staaten, unter dem wir leben.
Die Frage, die der Jurist und Rechtsphilosoph Reinhard Merkel stellt, lautet pointiert: Hat man etwas gegen bessere und leistungsfähigere Gehirne, also die Ziele des Neuroenhancements, oder richtet sich die Ablehnung nur gegen dubiose Methoden?
Wenn Sie mich fragen, ich habe überhaupt nichts gegen bessere Gehirne. Bessere Gehirne, da kann man lange diskutieren, was das genau ist. Meine ich jetzt in einem ganz allgemeinen Sinne gegen bessere kognitive, emotionale, motivationale Leistungen. Verbesserung der Schulbildung, der universitären Ausbildung. Alles das läuft über Gehirne und nicht einfach nur in einer abstrakten geistigen Sphäre. Wichtig ist es natürlich, die Methoden anzugucken, mit denen man das tut. Aber das ist eine allgemeine Problematik in der Medizin, auch in der therapeutisch orientierten Medizin, also nicht nur der optimierenden Medizin, nämlich irrationale, gefährliche Nebenwirkungen zu vermeiden.
Der kritische Punkt bei der Optimierung des Gehirns liegt für Reinhard Merkel in der Unterscheidung problematischer Wirkungen für den Einzelnen und für die Gesellschaft. Neuroenhancement wird auf absehbare Zeit teuer bleiben und damit möglicherweise nur für Wohlhabende erschwinglich sein, die ohne dies bereits privilegiert sind.
Das wirft natürlich gegebenenfalls ein Gerechtigkeitsproblem auf. Auch kann das Problem entstehen, dass in der Konkurrenzgesellschaft der Einzelne sich zunehmend unter Druck fühlt, in sein eigenes Gehirn eingreifen zu sollen, damit er konkurrenzfähig bleibt mit dem Nachbarn, der das tut und deswegen bestimmte Leistungsvorsprünge haben mag. Solche Dinge hat der Staat und hat der Gesetzgeber zu konterkarieren. Das wollen wir nicht, das soll nicht sein und das darf nicht sein. Wir sind aber weit davon entfernt, derzeit empirische Befunde zu haben, die darauf hindeuten, dass die Entwicklung in unserer Gesellschaft in diese Richtung geht. Der Staat ist verpflichtet, das genau zu beobachten. Er hat aber derzeit noch kein Recht, mit Verboten zu intervenieren.
Zwischen Mensch und Maschine.
Medizintechniken werden, über die Therapie hinausgehend, zunehmend zur Optimierung unserer Leistungskraft und Lebenssituation genutzt, stellt der Philosoph Oliver Müller von der Universität Freiburg fest. Unvollkommenheiten sollen biotechnologisch überwunden werden. Was ist aber der Fluchtpunkt dieser Projekte, Menschen neu zu gestalten?
Thema und Aufgabe für eine philosophische Reflexion, die mich interessiert, muss es sein, die versteckten Logiken der technischen Selbstoptimierung transparent zu machen, die entsprechenden kulturellen Deutungsmuster und dann eben die normativen und kryptonormativen, also die versteckten normativen Tendenzen herauszuarbeiten, weil mit Griffen aus der Sphäre des technischen Fortschritts als auch mit Menschenbildern sind immer normative Aspekte gemeint. Das heißt, wir leiten daraus ab, wie wir uns verhalten sollten, wie wir unser Leben gestalten sollten.
Der Optimierungsbegriff, so der Philosoph Oliver Müller, ist sehr stark an neue Tendenzen einer Ökonomisierung aller Lebensbereiche geknüpft. Ideen, wie sich der Mensch als selbstschöpferisches Wesen gestalten sollte, verknüpfen sich zunehmend mit Lifestyle und Marktinteressen.
Die Stichwörter wunscherfüllende Medizin, Lifestyle, Neuroscience, kosmetische Psychopharmakologie deuten es schon ein bisschen an, dass wir hier genau hinschauen müssen, wer oder was sich eigentlich optimiert. Optimiert man dann nicht doch einen Arbeitskörper in einer Gesellschaft, die da die Unzulänglichkeiten produziert, auf die man mit einer individuellen pharmakologischen Nachbesserung reagiert und nicht entsprechend die Arbeitswelt umgestaltet? Da scheint mir sozusagen auch so ein Zug zu sein, alte Sozialutopien der Verbesserung der Gesellschaft zunehmend zu internalisieren und immer selbstverständlicher, das auch akzeptabel zu finden, dass Menschen Medikamente nehmen können sollten, um mitzukommen in einer stressigen Berufswelt.
Die Soziologin Paula Irene Willer plädiert für ein Recht auf Diversität. Mit der Optimierung sollte die Einsicht in menschliche Unvollkommenheiten und damit auch die Endlichkeit des menschlichen Lebens nicht verdrängt werden. Umso wichtiger wird eine kritische öffentliche Diskussion darüber, was ein normaler Körper ist.
Es gibt durchaus Gruppen, Vernetzungen, Organisationen, Bewegungen, die für sich reklamieren, in ihrer Andersheit, in ihrem So-Sein anerkannt werden zu wollen und nicht gemessen werden wollen an den Hörenden oder an den so und so Aussehenden oder auch nicht unsere Kinder messen wollen an einzelnen vermeintlichen Genies wie Mozart oder Beethoven.
In der Frage der Optimierung des menschlichen Gehirns tritt der Rechtswissenschaftler Reinhard Merkel für ein Grundrecht auf mentale Selbstbestimmung ein, mit Schutz vor illegitimen Eingriffen, aber auch einer weitergehenden Möglichkeit der Selbstgestaltung.
Das gilt natürlich auch für die Kinder. Auch die hätten ein Recht auf mentale Selbstbestimmung und auf Erhaltung der Bedingungen, die sie später in ihrer Biografie dann erst erwerben können, um diese mentale Selbstbestimmung auszuüben. Das heißt, ich würde den Eltern von Staats wegen schon heute streng verbieten, in die Gehirne ihrer Kinder direkt eingreifen zu lassen, pharmazeutisch oder auf andere Weise, durch Neurostimulation. Wir wissen ja nicht, was in 10, 20, 30 Jahren möglich ist. Wir wissen nur, dass erheblich mehr möglich sein wird als heute. Diese artifizielle Methode des Eingreifens zur Verbesserung der Gehirne ihrer Kinder würde ich den Eltern nicht erlauben. Sehr wohl, und das ist das zweite Element meines Rechts auf mentale Selbstbestimmung, der autonomen, erwachsenen, aufgeklärten Person das Recht vorbehalten zur Selbstgestaltung, auch ihres Gehirns, auch mittels Eingriffen, die andere Leute ablehnen mögen.
Ganze Gehirne, so der Hirnforscher Henning Scheich, lassen sich schwer optimieren, wohl aber ihre Detailfunktionen. Mit den Möglichkeiten, einzelne Leistungen künstlich zu steigern, ist über ethische Bedenken hinausgehend auch die Gefahr von Missbrauch verbunden. Vor allem, wenn eine vom Militär geförderte Forschung auf diese Potenziale abzielt.
Also man braucht schon einen enormen Aufwand, um missbräuchlich aktiv zu werden. Stellen Sie sich nicht vor, dass das sehr einfach ist, so ein Interface da zu machen, auch für Gedächtnisfunktionen oder was leicht vorstellbar ist. Wir könnten alle möglichen emotionalen Zentren reizen. Das wäre jetzt keine Optimierung, sondern wir würden sie sozusagen in irgendeine Funktion drehen, erhöhte Aggressivität. Das ist alles möglich. Und das hat natürlich ein hohes Missbrauchpotenzial in Händen von technologisch versierten Gruppen.
Neue Verbindungen von Mensch und Maschine, Gehirn und Computer, die einzelne Leistungen des Gehirns deutlich steigern werden, sieht der Rechtswissenschaftler Reinhard Merkel in Reichweite. Offen bleibt, wo die Grenze zwischen willkommener Funktionssteigerung und bedenklicher Optimierung in Zukunft gezogen wird.
Schon heute können sehr viele Leute ihren Alltag nicht bewältigen, ohne die permanente Hilfe ihres Smartphones, aus dem sie jederzeit unendlich viele erforderliche Informationen ziehen. Wenn man sich vorstellt, dass das Smartphone irgendwann mal direkt ins Gehirn integriert werden kann und genauso bedient werden kann wie heute über das Fingertippen, dann zucken sofort alle zurück und sagen, ja, um Gottes Willen, das wollen wir nicht. Es gibt Gründe, dann nachdenklich zu werden und zu sagen, wollen wir das? Ist das nicht substanziell was anderes? Ich glaube, dass es solche Dinge in 100 Jahren geben wird. Wenn Sie mich fragen wollen, ob ich, so wie ich heute bin, in dieser Zeit leben wollte, um Gottes Willen, lieber nicht.
Der optimierte Mensch. Wie verändert der Umbau des Körpers unser Menschenbild? Sie hörten einen Bericht vom 19. Ernst-Mach-Forum. Gestaltung Martin Bernhofer. Das Ernst-Mach-Forum ist eine Veranstaltungsreihe des Instituts für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, der Wiener Vorlesungen und der Ö1 Wissenschaftsredaktion. Am kommenden Montag hören Sie in den Dimensionen die Inszenierung der Stadt, neue kulturelle Ökonomien.